Servus und herzlich willkommen zu Mission Money Daily, deinem Überblick über alles, was wichtig ist aus Wirtschaft, Börse und Finanzen und was das für dich und dein Geld bedeutet. Heute ist Montag, der 3. August und wir sprechen über den Rekordtag im DAX, eine 400 Milliarden Megafusion im Pharmasektor und wir stellen euch ein exklusives Screening vor, das die 15 absoluten Lieblingsaktien der Profis herausfiltert. Na, ist das was? Mein Name ist Peter Blöd und mit mir im Studio sitzt The Legend
Matthias Dvořák und jetzt geht's los.
Money Radar. Das passiert gerade an den Märkten.
Rekordstart in den August, so mögen wir das doch. Der DAX klettert heute nämlich zum ersten Mal über 26.000 Punkte und legt heute mehr als 1,5% zu. Zwischendurch sah es nochmal kurz so aus, als ob die Marke nicht hält, aber am Nachmittag gab es dann nochmal einen kräftigen Schub nach oben. Auslöser war natürlich mal wieder der Iran-Konflikt. Gestern hatte Donald Trump weitere Angriffe der USA auf den Iran gestoppt und kündigte neue Verhandlungen an. Endlich. Dem hat der Iran zwar irgendwie komplett widersprochen, aber egal für heute, denn es gab heute die übliche Ölpreis runter, DAX und Aktien rauf Rally.
Öl verbilligte sich seit Freitag um mehr als 8% und nähert sich damit wieder der 80-Dollar-Marke an. Und natürlich sorgt das wieder für die fast schon automatischen Reaktionen. Airline- und Autoaktien sowie Kreuzfahrtreedereien legen kräftig zu. Die Ölaktien verlieren dagegen und industrielastige Indizes, die legen kräftiger zu als die technologielastigen. So notierte am Nachmittag der Dow Jones mit 1,3% kräftiger im Plus als der S&P 500 und sogar der Nasdaq.
Tja, und auch innerhalb der Indizes gehören heute nicht die Halbleiterwerte zu den Treibern. Im S&P zum Beispiel sind unter den Tagesgewinnern First Solar mit einem Kurssprung von um 13% und Builders First Solar und auch United Airlines vorne dabei, den Dow Jones, den treiben dagegen Boeing und die Mac7-Werte Microsoft, Amazon und Alphabet-Aktie an. Das sind natürlich allesamt Aktien, wir wissen es, die in den letzten Wochen nicht so wirklich performt haben und da wird heute mal wieder kräftig zugelangt.
Aber auch abseits der Ölpreise gab es heute weiter Nahrung für steigende Kurse. In Deutschland ist der Einkaufsmanager-Index der Industrie überraschend kräftig gestiegen von 50,3 auf 52,2 Punkte. Das zeigt, dass die deutschen Industrieunternehmen zunehmend mit einer Belebung des Geschäfts rechnen. Wer hätte das gedacht? Vor allem die Aussichten auf die kommenden Monate bewerten die Unternehmen jetzt wieder deutlich besser.
Das wäre doch mal was, wenn wir über den Sommer auch noch ein neues Konjunkturhoch bekommen. Aber jetzt wollen wir es mal den Tag nicht vom Abendprogramm loben. In den USA ist die Lage natürlich wie so oft ohnehin schon mal deutlich besser als hier in Europa. Denn dort kletterte der Einkaufsmanager-Index der Industrie, der kam auch heute auf den höchsten Wert seit dem Mai 2022. Und im Vergleich zum Vormonat legte der Index um 2,3 Punkte auf jetzt 55,6 Punkte zu. Die bessere Lage kommt vor allem vom steigenden Export und steigenden Exportaufträgen. Die sind nämlich um mehr als 5 Punkte gestiegen.
Wichtig für die Börse wegen der Inflations- und Zinssorgen. Die Preiskomponente, die hat sich nämlich nicht weiter aufgeheizt. Sie sank zum Vormonat um 1,9 Punkte und befindet sich weiterhin tief im Wachstumsbereich bei 71 Punkten.
Ja, keine ganz große Gefahr. Abseits der soliden Makrozahlen sind im Moment natürlich in den USA sowieso vor allem die Unternehmensgewinne wirklich die Kurstreiber und die entwickeln sich bislang richtig gut. Durchaus ja überraschend, denn die Messlatte lag ziemlich hoch, die Erwartungen an die Unternehmen nach dem ersten Quartal mit wahnsinnigen Gewinnsprüngen. Aber Stand jetzt könnte es tatsächlich die beste Bilanzsaison werden seit dem zweiten Quartal 2021, also in Corona-Zeiten. Laut Berechnungen der Bank of America haben nämlich bislang 77% der Unternehmen im S&P, die schon Zahlen veröffentlicht haben, die Erwartungen beim Gewinn übertroffen. Auch die Qualität stimmt, denn laut der Bank ist der Index auf bestem Weg, ein Gewinnwachstum in diesem Quartal von satten 27% abzuliefern. Das wären tatsächlich 4 Prozentpunkte mehr als der Konsens, den Analysten bislang prognostiziert.
Und diese Woche kommen auch noch einige der Big Names, die dabei helfen könnten, eine Rekordbilanzsaison aufzustellen. Heute nach Börsenschluss bringt Palantir seine Zahlen. Morgen wird es dann alles möglich. Da gibt es nämlich SpaceX-Quartalszahlen, die ersten seit dem Börsengang. Zuletzt war die Aktie ja nicht wirklich so der Überflieger. Seit dem Börsengang haben sich rund eine halbe Billion Dollar an Börsenwert erstmal in Luft aufgelöst. Mal schauen, ob die Zahlen die Stimmung da drehen können. Also die Erwartungen sind zumindest enorm.
So ist es. Da liegt die Latte ziemlich hoch und das Enttäuschungspotenzial dürfte entsprechend groß sein. Aber who knows, vielleicht kommt die große Trendwende. Für die ganz großen Schlagzeilen heute sorgte nicht Elon Musk, sondern zwei Pharma-Riesen. Denn es bahnt sich tatsächlich eine 400 Milliarden Dollar Fusion an. Der britische Konzern AstraZeneca und der US-Wettbewerber Bristol Myers Squibb führen nämlich angeblich, mindestens bis jetzt ist das so der Wall Street Gossip, Gespräche über einen Zusammenschluss. Da würde natürlich einer der größten Pharmakonzerne der Welt entstehen. Und deswegen ist auch fraglich, ob diese Fusion am Ende des Tages so über die Bühne gehen kann. Sowohl kartellrechtlich gibt es da einige Bedenken, als auch aus dem Weißen Haus. Denn die Trump-Administration, die will die eigenen Pharmakonzerne ja stärken und in heimischer Hand wissen. Und AstraZeneca könnte in dieser Fusion eher der stärkere der beiden Partner werden. Bei den Investoren hat es ohnehin gemischte Gefühle ausgelöst. AstraZeneca, die verlieren heute in der Spitze fast 10% und die Bristol-Aktie, die konnte zeitweise dagegen um 5% zulegen. Denn der US-Konzern, der verliert in den nächsten 2-3 Jahren den Patentschutz für ziemlich viele Blockbuster-Medikamente und könnte daher mehr von einem Zusammenschluss profitieren, als es die Briten täten.
Ansonsten wird heute vor allem gekauft, was zuletzt nicht so gut performt hatte, aber eigentlich so insgesamt solide dasteht. Im DAX sind SAP und noch Siemens Energy Spitzenreiter mit einem Plus von 6%, gefolgt von der Telekom und Adidas. Und selbst Rheinmetall kann heute wieder mal kräftig zulegen. Wollen wir hoffen, dass die Geopolitik nicht gleich wieder kippt und die Rekordjagd noch ein bisschen weitergehen kann.
So schaut's aus.
Geldidee. Inspiration für dein Depot und deinen Geldbeutel.
Sag mal, Matze, also Analystenempfehlungen, mal ganz ehrlich, auch so nach 25 Jahren in diesem Gewerbe muss ich mich fragen, wer braucht die eigentlich noch?
Ist doch klar, Peter, niemand.
Das ist richtig. Aber bemerkenswert für jemanden, der natürlich gerade eine Titelgeschichte über Analystenempfehlungen geschrieben hat. Matze, was ist da denn los?
Ja, deshalb sage ich es auch gleich am Anfang. Es gibt tatsächlich relativ aktuell harte Forschung dazu. Zwei asiatische Wissenschaftler haben die Kursziele in einem großen asiatischen Markt ausgewertet und sie kamen zu einem interessanten Ergebnis. Im Schnitt lagen die Analysten 9,4% zu hoch. Also, ja, gut daneben gegriffen, und Verkaufsempfehlungen, die sind ohnehin die absolute Ausnahme. Also wer Analysten-Ratings blind folgt, der kauft systematisch zu teuer.
Ja, das ist, passt eigentlich ganz gut, weil dann ist ja das Thema für heute eigentlich auch durch und ich kann jetzt endlich noch an See liegen, weil es ziemlich heiß draußen.
Nicht ganz so schnell, Peter, denn die Frage ist nicht, was die Analysten sagen, sondern die Frage ist, wann sie zufällig mal was Brauchbares fragen. Sagen. Ein einzelnes Kaufvotum ist nämlich wertlos, aber es gibt Konstellationen, in denen mehrere voneinander unabhängige Signale gleichzeitig in dieselbe Richtung zeigen. Also das Rating stimmt, das Kursziel liegt wirklich deutlich über dem aktuellen Kurs, die Gewinnschätzungen werden gerade angehoben, nicht gesenkt, die Bewertung passt auch zum Wachstum und das Unternehmen übertrifft sogar die Erwartungen tatsächlich, statt nur vom Optimismus zu leben.
Also haben wir quasi die, 5 Faktoren sozusagen und ist natürlich vor allem die breite Masse muss es gut finden und das Momentum muss in die richtige Richtung zeigen, gleich von mehreren Faktoren.
Genau, jedes Signal für sich lässt sich wegdiskutieren, aber alle 5 zusammen, die sind dann schon ein guter Anhaltspunkt. Und ein Filter, den wir daraus entwickelt haben, den haben wir auf mehr als 45.000 Aktien losgelassen, also das komplette handelbare Universum weltweit, über unseren Datenanbieter FactSet.
So, und da du ja letzte Woche da ziemlich fleißig unterwegs warst, da würde ich sagen, du zeigst mir jetzt quasi dein Siebchen und ich werde dir bei jeder dieser Faktoren sagen, was mich dran stören wird.
Abgemacht. Also, erste Stufe, Durchschnittsrating 1,5 oder besser. Auf der von Factset entwickelten Skala 1 für Strong Buy und 5 für Sell.
Also da fangen wir ja gleich schon wieder an, ist schon wieder mein erstes Problem da. Denn wenn natürlich Verkaufsempfehlungen praktisch nicht existieren, ist irgendwie ein gutes Durchschnittsrating ja eigentlich die absolute Normalität und eben nicht irgendwie eine Auszeichnung.
Deswegen müssen Sie auch schon bei 1,5 liegen und nicht bei 2. Also sie müssen schon besonders gut sein. Und deswegen kommt auch gleich Stufe 2 dazu. Es müssen nämlich mindestens 10 Analysten die Aktie beobachten. Ein Kaufvotum von den drei Hausbanken. Das ist kein Konsens, auf den wir uns stützen. Das ist eine Geschäftsbeziehung.
Ja, da ist was dran. Und dann kommen wir ja gleich zur Stufe 3. Und das ist ja eigentlich auch schon ziemlich frech. Denn du sagst, Kursziele sind im Schnitt 9% zu hoch, das war die Studie, die du uns vorgestellt hast. Und trotzdem baust du drauf.
Genau deshalb haben wir nämlich die Schwelle auf 25% Aufwärtspotenzial gesetzt und nicht nur auf 10. Denn wenn man die 9% abzieht, dann bleibt immer noch ein klar zweistelliges Potenzial übrig. Und die hohe Hürde erledigt sogleich eine zweite Aufgabe mit. Denn wir suchen in diesem Screening keine Dauerläufer, sondern wir suchen wirklich irgendwas mit Sprungkraft. Und dann kommen als nächstes Kriterium die Revisionen. Die müssen nämlich in den letzten 3 Monaten deutlich mehr Anhebungen als Senkungen gehabt haben und es müssen mindestens 3 Anhebungen der Schätzung gewesen sein. Damit fliegt der eine überdrehte Analyst raus, der sonst die Statistik verfälscht. Und zuletzt natürlich Handelbarkeit, 10 Milliarden Euro Marktkapitalisierung und 500.000 Euro Tagesumsatz. Bei der Aktie an den Börsen muss es mindestens geben.
Aber da wird's ja irgendwie in Europa auch schon wahnsinnig schwierig, dass da irgendwas noch bei rauskommen kann, oder?
Ja, deswegen haben wir in Europa die Marktkapitalisierung ein wenig abgesenkt. Also statt 10 dann mindestens 1 Milliarde. Sonst wäre tatsächlich der Kontinent relativ leer geblieben. Und selbst mit der leichteren Hürde kommen nur 26 Titel durch. Also am Ende 160 Aktien schaffen dieses Screening von 45.000, 93 aus Asien, 41 aus Nordamerika und 26 aus Europa.
Das ist quasi schon die Standortdebatte in 3 Zahlen, oder?
Ja, das kann man so sagen. Was das wirklich aussagt, das klären wir gleich. Aber 160 Aktien sind natürlich nicht das, worauf wir hinaus wollen. Deswegen haben wir in Teil 2 ein Scoring mit 5 Dimensionen. Von 0 bis 100 Punkten jeweils eingeführt. Der Konsens-Score misst dabei, wie eindeutig die Analysten zu der Aktie positioniert sind. Da geht zu 40% das Rating ein und zu 60% die Buy-Quote. Also die Übergewichtung ist Absicht. Eine Aktie, bei der 90% kaufen sagen, verdient mehr als eine, die, wo zwar der Schnitt stimmt, aber nur die Hälfte zum Kaufen rät und die andere Hälfte ist unentschlossen. Dazu kommt der Kurszielscore für das Aufwärtspotenzial, gedeckelt auch bei 100 Punkten, und der Revisionsscore für die Richtung der Gewinnschätzungen.
Okay, aber das, wenn ich mich jetzt völlig vertan habe, sind das 3 Punkte gewesen, oder? Also fehlen noch 2 weitere.
Da fehlt nämlich noch der PEC-Score. Der setzt die Bewertung ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum und bestraft alles, was schon für seine Aussichten oder für den Optimismus der Analysten zu teuer ist. Und die Surprise Score, die fragt, ob ein Unternehmen tatsächlich liefert, also ob in den letzten Quartalszahlen es eine Überraschung nach oben gab. Das ergibt dann gemittelt den Gesamtscore und den haben wir auf die Rangliste, also auf die 160 Aktien angewandt und geschaut, was wirklich die Top-Werte sind.
So, und jetzt nach der spannenden langen Einleitung über das Datenmeer, das du da durchgepflügt hast letzte Woche. Ich habe es ja quasi täglich mir angeschaut, wie da der Fortschritt war. Müssen wir ja mal so langsam, aber sicher die geilsten Werte finden. Wer hat denn so im Ranking ganz oben abgeschnitten?
Also ganz oben, Peter, da steht Nanya Technology aus Taiwan mit 87,6 Punkten. Die machen Speicherchips, haben 86% Kaufempfehlungen, 26 Schätzungsanhebungen, nicht eine Senkung. Sie überraschen beim Gewinn um fast 79% und haben ein PEG von 0,03.
Moment mal, warte. Also 0,03 ist ja nun wirklich Nonsens. Das braucht ja auch kein Mensch.
Ja, das ist natürlich wahr. Das ist so, zeigt auch ein bisschen die Schwäche dieses Modells. Ein PEG von 0,03 heißt nicht, dass die Aktie geschenkt ist. Das liegt bei Nanya einfach. Daher resultiert daraus, dass sie von einem Verlust ja direkt in den Superzyklus der Chipwerte gedreht sind und deswegen mehrere 1000% Gewinnwachstum haben. Also ja, da in dem Fall ist die Kennzahl ein wenig schwierig zu interpretieren.
Aber taugt die Aktie denn trotzdem was?
Also in unserer Endauswahl, so viel kann ich verraten, hat sie es dann doch nicht geschafft. Der Umsatz im zweiten Quartal ist zwar um 684% gestiegen, aber der Firmenchef, der sagt selbst, das fand ausschließlich über den Preis statt. Also die Verkaufspreise, die sind enorm gestiegen. Die ausgelieferte Menge ist praktisch unverändert. Also das ist jetzt noch keine euphorischen Wachstumsaussichten.
Aber da sind wir ja wieder, ich darf ja heute Teufelsadvokat spielen, eigentlich bei diesem ganzen Grundproblem, denn ganz oben steht eigentlich eine Bude, die man eigentlich nicht empfehlen kann. Das spricht nicht für das Modell.
Ja, die stehen ganz oben auf der Modellliste und derselbe Effekt, der erklärt auch, warum Asien eben insgesamt so gut steht, weil ja die Aktien da eben gerade aus einer nicht so guten Zeit kommen und enorm nach oben gedreht haben. Und die haben natürlich auch noch ein anderes Problem, asiatische Aktien, dass man die bei vielen Brokern eben noch gar nicht kaufen kann. Aber deswegen haben wir auch die menschliche Komponente immer mit drin. Und wir haben natürlich auch asiatische Werte dann herausgefiltert, die man hier problemlos kaufen kann. 2 von 5 Namen verrate ich mal. Samsung Electronics, die haben einen historischen Rekordgewinn erzielt, die Erwartungen leicht übertroffen und die Aktie ist trotzdem kräftig abgerutscht. Also da gibt es ordentlich Kurspotenzial.
Tja, da kann man trotzdem immer mal noch ein bisschen skeptisch bleiben. Nämlich ein Stratege der französischen Vorgesellschaft LFDE, die macht für die Ausschläge bei den koreanischen Halbleiterriesen vor allem natürlich die gehebelten ETFs verantwortlich. Da haben wir schon letzte Woche ja drüber gesprochen hier im Podcast. Sein Argument, selbst solide Fundamentaldaten, die können durch den Hebeleinsatz, den es da massiv gegeben hat und rasante Spekulationen natürlich überlagert werden. Und da hilft dann halt auch ein 5-Tage-Modell irgendwie nichts.
Es hilft dir nicht beim Timing, das stimmt. Aber bei der Entscheidung kann es trotzdem gute Anhaltspunkte geben, denn ein DWS-Fondsmanager, der hält dagegen und sagt, dass die Kurse dem Gewinnwachstum bisher kaum hinterhergekommen sind. Also beide können nicht recht haben. Der eine über den fairen Wert, der andere über den Weg dahin. Wer die Volatilität nicht aushält, der hat es da sowieso im asiatischen Chip-Segment schwer. Das ist, das muss man wissen.
Ich erinnere mich auch an das Gespräch mit Marcel Oldenkott die Woche. Der Podcast ist ja schon erschienen und das Video dazu zu Samsung Electronics und auch SK Hynix. Nach dem Kursschutz haben die, das passt da ganz gut dazu, ein KGV von, glaube ich, 4 oder so, was ja auch irgendwie absurd ist bei den Wahnsinnszahlen. Aber du hast vorhin gesagt, 2 Werte waren mit drin, also musst du uns den zweiten natürlich schon noch verraten.
Den verrate ich und Überraschung, Peter, er hat so relativ wenig mit Chips zu tun.
Halleluja.
Mitsubishi Heavy Industries, also ein japanischer Rüstungskonzern, Der kommt im Modell auf immerhin knapp 70 Punkte, ist in unserer Auswahl gelandet. Packscore liegt bei 28. Das stört hier aber nicht so sehr, denn 84,4% Gewinnüberraschung, das spricht für sich. Das ist kein Zyklusartefakt wie bei Narnia, sondern das ist da ganz knallharter Auftragsbestand, der so abgearbeitet wird.
Genau, und der gibt sich dann, streckt sich dann in die Gewinne rein. So, jetzt müssen wir aber mal endlich nach Nordamerika kommen, und weil natürlich die Komponente Gewinnwachstum so eine wichtige ist und vor allem Überraschungspotenzial nach oben. Ich befürchte, Schlimmstes kriege ich jetzt die üblichen Halbleiter- und Chip-Aktien um die Ohren gehauen, oder?
Das denkt man jetzt, aber nein. Im Screening stehen die zwar auch relativ weit oben, aber in unserer finalen Auswahl, da steht Dicom Industry an erster Stelle. 70 Punkte erreicht. Die haben 20.000 Mitarbeiter und sie verlegen die Glasfaserkabel und errichten die Masten für AT&T und eben auch für die ganzen Rechenzentren, die ja Glasfaser als Anschluss brauchen.
Also ist es so ein bisschen, erweitert gedacht, so ein bisschen der Bauarbeiter-Teil des KI-Booms.
Absolut, das ist die Vertragsumsätze, die sind im jüngsten Quartal um 56% gestiegen. Der Auftragsbestand ist mit knapp 12 Milliarden Dollar 46% über dem Vorjahr-Pack von 0,68. Also für dieses Wachstum sind sie noch relativ günstig, und ein Kurspotenzial von 56% zeigt auch, dass die allermeisten Analysten da extrem optimistisch sind. Und der Punkt, der mir am besten gefällt, das Geschäft läuft eben über langfristige Wartungs- und Serviceverträge, Reparaturen, Instandhaltung. Also das sind wiederkehrende Umsätze und nicht so ein einmaliger Hype.
Okay, ja, aber es ist spannend, immerhin mal ein Unternehmen, das man jetzt nicht so permanent auf dem Radar hat. Aber natürlich wollen wir und werden nicht alle Namen verraten, sonst sagst du mal auch morgen noch hier. Außerdem sollen die Leute auch deine echt riesige Analyse noch lesen. Aber einen zweiten Namen aus den USA gibt's uns noch.
Den gebe ich, und den kennst du sogar, Peter, Microsoft.
Oh, Matze. Was, 2,5 Billionen Dollar schwer, keine Ahnung, meist analysierte Aktie des Planeten oder zumindest Top 5 oder was? Also wenn dann Filter mir sagt, dass ich jetzt ausgerechnet Microsoft kaufen soll, das hätte ich jetzt auch ohne das Modell hingekriegt.
Ja, aber der Filter sagt dir zumindest, dass du jetzt Microsoft kaufen sollst. Dann schau dir mal den Kursverlauf an. Die Aktie ist von deutlich über 400 Euro ganz schön runtergekommen und notiert klar unter ihrer 200-Tage-Linie. Gleichzeitig sind im dritten Quartal aber die Umsätze kräftig angesprungen. Das operative Ergebnis ist sogar um 20% nach oben gehüpft. Und Azure hat die Markterwartungen deutlich übertroffen. Also die jährlich wiederkehrenden Umsätze, die liegen nach Konzernangaben jetzt bei 37 Milliarden Dollar. Das ist eine Verdopplung zum Vorjahr.
Ja, und die exklusive Partnerschaft mit OpenAI ist beendet. Man könnte jetzt sagen, das ist so ein wichtiges Zukunftsthema, weswegen die Aktie tendenziell eher abgerauscht ist.
Das stimmt, aber die Nutzungsrechte, die laufen ja noch bis 2032, die Umsatzbeteiligung immerhin bis 2030. Der Markt, der hat hier eine Schlagzeile gehandelt, Kursgewinnverhältnis von 21 für so einen Wert, Kurspotenzial 55%. Zugegeben kein Geheimtipp, aber ein gutes Unternehmen zu einem Preis, den es jetzt länger nicht mehr hatte.
Ja, einen muss ich dir schon noch entlocken. Was ist so dein persönlicher Ausreißer? Du hast ja im Heft einen Wert drin, der da wirklich nicht hingehört oder den man da, sagen wir mal, zumindest, also wirklich gar nicht vermuten würde. Also ich zumindest nicht.
Ja, das ist ganz interessant. Der Spielzeughersteller Hasbro, der liegt auch mitten in der nordamerikanischen Spitzengruppe. Der hat einfach beim Gewinn richtig krass überrascht, 55% über den Erwartungen. Pack ist mit 1,3 auch noch moderat. Also manchmal reicht es einfach, wenn ein abgeschriebenes Unternehmen mal liefert. Der Kursverlauf, der sieht zuletzt auch recht spannend aus.
Ja, hast du noch einen? Komm, einen kannst du noch verraten.
Ja, einer ist noch, der ist auch sehr spannend. Ein kanadischer Industriekonzern mit einem KGV von 15 und mit Abstand dem höchsten Kurspotenzial in der ganzen Nordamerika-Auswahl. Aber den verraten wir hier nicht.
Das bist du ganz schön gemeiner Hund hier.
Ja, den gibt es dann natürlich im Artikel auf Focus Plus.
Ja, und Europa müssen wir noch abhandeln, wo ja kein einziger Titel über 67 Punkte rauskam.
Ja, den machen wir noch schnell. Also Europa, das hat zwei nüchterne Gründe. Die Konzerne hier, die sind einfach meist fairer bewertet oder wachsen moderater als in den beiden anderen Regionen. Daher sortieren Pack- und Kurszielfilter sie systematisch aus und viele Midcaps, die scheitern halt hier auch an einer relativ dünnen Analystenabdeckung. Also auf die 10 Kursziele oder 10 Analysten kommen da nicht allzu viele.
Ja, und im Zweifel ist es meistens eher das Problem mit dem moderateren Wachstum. Aber es haben ja doch ein paar Unternehmen es auf die Liste geschafft.
Ja, die Deutsche Telekom mit dem besten Pack der ganzen europäischen Liste.
Die Telekom ausgerechnet. In derselben Auswertung wie eine taiwanesische Speicherchip-Rakete. Ich sag's offen, für mich ist das Modell an der Stelle, tja, wie soll ich sagen, unterschiedlich.
Da widerspreche ich dir, Peter. Schau dir mal an, was die Telekom liefert. Im ersten Quartal 30 Milliarden Euro Umsatz bei 4,7% organischem Wachstum. Markterwartungen übertroffen, KGV von 12 für dieses Jahr, unter 11 für nächstes, Dividendenrendite über 4 und steigend. Und eben eine große Mehrheit der Analysten empfiehlt die Aktie dringend zum Kauf. Und ja, das Kurspotenzial ist auch nicht von schlechten Eltern.
Ja, aber es ist halt trotzdem einfach die T-Aktie. Es ist halt weder ein Wachstumswert noch voll die geile Kursrakete, also potenziell, tendenziell.
Das stimmt, aber das Modell fragt eben nicht, ob das Geschäftsmodell spannend ist, sondern ob alle Zeiger in die gleiche Richtung zeigen. Und bei der Telekom tun sie das. Mit knapp 50% Kurspotenzial bei der niedrigsten Risikostufe der gesamten Analyse. Wenn ein Filter Narnia und die Telekom gleichzeitig durchlässt, dann ist das kein Fehler. Es beweist eben nur, dass er nicht nur auf ein Narrativ optimiert ist.
Ja, ist zugegebenermaßen Punkt für dich an der Stelle. Was mich aber jetzt noch interessieren würde, hinten raus, das müssen wir eigentlich auch nochmal feststellen. Gibt es denn eigentlich Unternehmen, die da so ein bisschen prominenter gescheitert sind?
Die gibt's auch. Und das ist zum einen ASML mit einem Pack von 1,6 und einer negativen Gewinnüberraschung sind die aus dem Screening rausgekippt. Ist kein Urteil über das Unternehmen, aber eben über die aktuelle Konstellation.
Ja, macht ja auch Sinn. Und ich finde, das muss das Ranking ja auch liefern können, dass man einen prominenten Fall, wo man es nicht erwarten würde, der im vollen Halbsaft quasi steht, da auch mal hinten runterfällt. Das ist auf jeden Fall dann ein Qualitätsmerkmal für das Screening und das Scoring. So. Ich würde sagen, wir haben euch einiges mitgegeben. Ich empfehle dringend, euch das mal wirklich im Detail durchzulesen. Matze hat da echt ein Wahnsinnsstück, eine große Analyse dazu gemacht. Und dann haben wir noch die Focus Money Redaktion eingebunden, um eben diese persönliche Komponente reinzuziehen und quasi noch den menschlichen Filter da drüber zu packen. So, Matze, was kam da am Ende raus?
Ja, wir haben noch 8 von 15 Titeln, die wir bisher nicht verraten haben. Dazu ein Kanadier mit dreistelligem Kurspotenzial, die komplette Rangliste aller drei Regionen mit sämtlichen Einzelscores für jeden Wert. Die findet ihr auf Focus Plus. Gerade bei den volatilen Titeln ist das auch noch ganz interessant, dass es einen Stoppkurs dazu gibt. Und eben aktuelle Kursziele und Einschätzungen der Redakteure.
So, und zum Schluss muss man natürlich immer sagen, also einerseits das Modell beantwortet, ich fasse es mal so klein ein bisschen zusammen, quasi 5 Fragen. Was denken die Analysten? Wie viel Potenzial sehen sie? Verbessern sich die Schätzungen? Stimmt der Preis? Liefert das Unternehmen ab? Soweit natürlich so schön. Aber am Ende des Tages sind das alles natürlich einfach nur Signale und das ist kein Autopilot, sprich wie immer gilt, nicht blind hinterherlaufen und sich nebendran setzen und hoffen, dass das alles gut geht. Ne, Matze?
Genau. Und wer die vollständige Analyse nochmal ganz genau durchlesen will und da ganz tief einsteigen möchte, der findet, wie gesagt, alles bei Focus Plus.
Wie gesagt, ich kann es gut empfehlen, zumal ja auch die Unternehmen nochmal in der Tiefe beleuchtet werden. Also zieht euch das rein. Und ansonsten würde ich sagen, machen wir für heute den Deckel drauf. Matze, dir vielen Dank für dein Screening. Euch wie immer vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Sämtliche besprochenen Aktien, Fonds und Finanzprodukte sind selbstverständlich ausnahmslos keine Kauf- oder Anlageempfehlung. Die Redaktion und der Verlag haften daher nicht für Verluste, die durch den Kauf oder Verkauf dieser Produkte entstehen können.